Es soll halt um die Frage gehen, warum der Staat die Banken rettet, mit der Betonung auf Banken in dem Sinne, dass ja offenkundig, wenn man sich die Maßnahmen mal Revue passieren lässt, die so in den letzten 12 Monaten vom Staat ergriffen worden sind, diese Maßnahmen, die riesigen Massen an Geldern, die da von Staatswegen locker gemacht worden sind, allesamt diese Abteilung des kapitalistischen Wirtschaftens betreffen. Dort fließt das Geld hin. Und wenn man sich mal ansieht, ich will mal kurz einfach aufzählen, was da in den letzten Monaten gemacht worden ist, damit man sich einfach nochmal vor Augen führt, was das eigentlich für ein gewaltiges und ungewöhnliches Programm ist, das der Staat da aufgelegt hat. Es fängt damit an, dass die Notenbanken völlig ungekannte Summen Geld, Liquidität nennen sie das, in den Interbankenmarkt pumpen, immer wieder aufs Neue. Die senken die Notenbankzinsen Zug um Zug. In Amerika stehen sie jetzt bei 0,5% und die Fed trägt sich mit dem Gedanken, sie ganz auf Null runterzusetzen. Den Banken wird erlaubt, Wertpapiere als Sicherheiten zu hinterlegen, von denen alle Welt weiß, dass sie inzwischen wertlos sind. Es werden Bilanzregeln gelockert, damit die Banken ihre Bilanzen schönrechnen können und nicht Konkurs anmelden müssen, was sie müssten, wenn diese Werte so bilanziert würden, wie es bisher galt. Die Regierungen mischen sich handfest in die Organisation des Bankwesens ein, organisieren Fusionen, stiften den Banken Kapital, werden selbst zum Großaktionär in den Banken. Es werden Fonds aufgelegt, aus denen sich die Banken Geld abholen können, bei denen sie Wertpapiere loswerden können, die sie auf dem Markt nicht mehr verkaufen können. Staaten bürgen für neue Kredit- und Wertpapiergeschäfte, so die Banken sie denn machen wollen. Und schließlich garantieren die Regierungen auch noch den Bestand aller nationalen Giro- und Sparkonten, damit die Bürger nicht in Panik geraten und ihre Gelder abziehen und das ganze Bankwesen endgültig, so fürchtet man jedenfalls, zusammenkracht. Das alles machen die jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Und das Auffällige ist ja, dass es alles sehr wenig zu nützen scheint. Die Maßnahmen, es werden im Prinzip immer wieder die gleichen Maßnahmen in gesteigerter Form ergriffen. Und wie es dann so schön heißt, die verpuffen. Also es kommt gar nicht das Ergebnis dabei heraus, von dem der Staat es will, nämlich dass die Banken wieder anfangen, Kredit zu vergeben und das Kreditgeschäft wieder in die Gänge kommt. Insofern erscheint die Frage, warum der Staat die Banken rettet, ein bisschen redundant. Das muss er ja dann wohl, ist die normale Antwort darauf. Wenn alles Wirtschaften und die ganze Geldzirkulation an diesen Instituten hängt, ja, dann muss eben der Staat dafür sorgen, dass diese Geldzirkulation über die Banken wieder läuft. Und wer sonst als die Staatsgewalt mit ihrem flächendeckenden Zugriff auf alle Mittel und Ressourcen, mit der Machtstellung, die sie gegenüber der Wirtschaft hat, wäre denn auch überhaupt dazu in der Lage, dafür zu sorgen, dass Banken wieder ordentlich Geschäfte machen. Es ist also ziemlich offensichtlich, dass alles Wirtschaften an den Banken hängt. Bloß irgendwie passt die Art der Maßnahmen und auch der Umfang der Mittel, die dort zur Anwendung kommen, nicht so richtig zu der Vorstellung, dass die Staaten das alles bloß deswegen machen, damit der Mittelstand wieder Kredit bekommt, die Arbeitsplätze gesichert werden und überhaupt der normale Mensch sein Sparkonto nicht verliert. Dafür, für dieses normale, angeblich so solide Bankgeschäft, sollen diese riesigen Milliardensummen nötig sein. Die fließen aber gar nicht an die, die jetzt von der Krise betroffen werden, sondern eben in das Banksystem selber. Wieso also dieser, man kann es ja mal so nennen, dieser Umweg? Wieso denkt der Staat, dass er, um den Mittelstand und die Arbeitsplätze und die Sparbücher zu retten, erst einmal in zig Milliarden Höhe Geld in ein Finanzsystem reinstecken, was offensichtlich zurzeit mit etwas ganz anderem beschäftigt ist als der Kreditvergabe an die Wirtschaft, nämlich mit der Sicherstellung seiner eigenen Zahlungsfähigkeit. Es gibt natürlich Antworten auf diese Frage, warum der Staat die Banken retten muss. Das soll man sich denn genau ungefähr so vorstellen. Der Staat sorgt sich um das Funktionieren seiner Wirtschaft. Er dient ihr, dafür ist er ja auch da. Und von diesem Maßstab aus, dass der Staat eigentlich dafür zu sorgen hätte, dass die Banken ihre Dienstleistungsfunktion am Rest der Welt wieder ordentlich machen, darf man sogar den Staat kritisieren. Ich werde mal eine der absolut gängigen Kritiken euch eben vorlesen, die man tagtäglich in jeder Zeitung in mehr oder weniger elaboriertem Code lesen kann. Bei Heribert Brandl vorgestern in der Süddeutschen hört sich das so an. Der sagt, die Regierungen haben allesamt Mitschuld daran, dass der Kapitalismus außer Rand und Band geraten ist. Sie, also die Regierungen, haben das Schatten- und Zombie-Bankensystem gekannt, geduldet und gefördert. Sie haben darauf vertraut, es werde schon irgendwie gut gehen. Die staatliche Finanzaufsicht, auch die deutsche, hat zugeschaut, wie der derivate Giftmüll im internationalen Finanzsystem abgelagert wurde. Sie hat das geschehen lassen, weil der Sinn dieser Aufsicht in möglichst wenig Aufsicht bestand, getreu der Devise, wenn es der Börse gut geht, geht es auch den Menschen gut. Also, ein Bild wird gemalt eines Staates, der sich rausgehalten hat, der denen alles erlaubt hat, der seiner Pflicht, das ist das ganz offensichtlich, das von diesem Standpunkt aus argumentiert wird, der also seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, die Banken dazu anzuhalten, wozu sie eigentlich da sind, Arbeitsplätze sichern, Kapital finanzieren und ihnen erlaubt, sogar zugeschaut, wie sie statt dieser nützlichen Funktion eine Schatten- und Zombie-Wirtschaft aufgezogen haben, an der wir jetzt alle zu leiden haben. So ungefähr darf man sich die Rolle des Staates gegenüber dem Bankwesen in der Zeit vor der Krise darstellen. Und das hat uns animiert, mal der Frage nachzugehen, welche Rolle hat denn der Staat tatsächlich vor der Krise gegenüber dem Bankensystem gespielt? Was ist denn eigentlich sein Interesse an diesen Instituten? Stimmt die Diagnose, die hier von sich gegeben wird, er hätte wegen schwacher Aufsicht und Nichtkümmern alles schleifen lassen, ist das wirklich die Stellung, die die politische Gewalt zu diesem Institut Kreditwesen hat? Vorstellen soll man sich den Staat als allgemeinwohldienliche Aufpass- und Beschränkungsinstanz. Ich möchte zeigen, dass er das nun gerade bezogen auf das Bankwesen überhaupt nicht ist. Und man kann sich die Sache hier auch mal ganz einfach machen und sagen, wenn der Staat diesen Aufwand treibt, den ich am Anfang nochmal skizziert habe, um die Banken zu retten, dann wird es ihm wohl auch um die Banken gehen. Und wenn es ihm dann, warum es ihm um die geht, das ist genau die Frage, der ich heute Abend nachgehen möchte. Zunächst mal will ich im ersten Punkt ein bisschen was Allgemeines drüber sagen, wie der Staat zu den Banken steht, wie er sie unterstützt und fördert. Im zweiten Punkt soll es eben um diese berühmte Aufsicht und Kontrolle gehen. Welche Funktion, welche Aufgaben hat denn so ein Institut? Haben denn die Institute, die dafür da sind, das Bankwesen zu beaufsichtigen? Was für Gesetze macht der Staat und warum macht er die? Im dritten Punkt soll es darum gehen, was das Bankwesen eigentlich für den Staat selber leistet, was er eigentlich davon hat, dass auf seinem Territorium große, mächtige, florierende Finanzinstitute ihr Geschäft machen. Und im vierten Punkt will ich auf das eingehen kurz, was zu normalen Zeiten Geld-, Finanz-, Konjunkturpolitik heißt, wo die Instrumente zum Einsatz kommen, die jetzt in der Krise auch eine Rolle spielen, und ein bisschen erläutern, was der Unterschied ist zwischen der normalen Art und Weise, staatlicher Beeinflussung des Finanzsystems und dem, was er jetzt in der Krise macht. Also erstmal ein paar allgemeine Überlegungen dazu zum Verhältnis von Staat und Kreditwesen. Ich wiederhole da am Anfang ein paar Argumente, die ich neulich schon mal gesagt habe. Erstens zur Erinnerung und zweitens für die, die vor 4 Wochen nicht da waren. Der Ausgangspunkt der staatlichen Wertschätzung für die Banken ist die Abhängigkeit jeden gesellschaftlichen Geldbedarfs von deren Geschäftsberechnung. Und diese Abhängigkeit allen Geldbedarfs von den Geschäftsrechnungen der Bank ist nicht vom Himmel gefallen und nicht irgendwie natürlich gewachsen, sondern die ist selber ein Werk der Staatsgewalt. Sie ist es nämlich, die das System des Privateigentums einrichtet. Sie ist es, die mit ihrer Verfassung und ihren Gesetzen die Leute in ihrem Hoheitsbereich zwangsweise darauf festlegt, mit Geld zu wirtschaften. Die Rechtsordnung sorgt praktisch dafür, dass keine Arbeit verrichtet wird und kein nützliches Gut auf die Welt kommt und angeeignet wird, außer im Austausch gegen Geld. Und weil das so ist, braucht jeder Mensch eine Geldquelle, weil er ja mit irgendetwas an Geld rankommen muss. Und die Geldquellen, die es gibt, die sind ja auch kein großes Geheimnis, zerfallen mit Zwischenabstufungen relativ säuberlich in 2 Abteilungen, nämlich die, die genug Geld haben, dass sie aus dem Geld mehr Geld machen können, und die anderen, die zum Verkaufen nicht mehr haben als ihr eigenes Können, ihre Fähigkeit, ihre Arbeitskraft eben, und deren an Geld herankommen sich eben dadurch abspielt, dass sie für andere arbeiten. Was macht der Staat da, wenn er diese Sorte Wirtschaft einrichtet? Ja, er beauftragt Privateigentümer damit, den gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren. Das macht er nicht selber, sondern dafür sind die freien, selbstständigen, unabhängigen Bürger zuständig. Der Staat legt, in deren Hände legt er die Reichtumsproduktion der Gesellschaft. Und was die an Geldreichtum zusammenbringen, ist dann zugleich die materielle Ressource der politischen Gewalt. Worüber der Staat dann materiell verfügen kann, hängt davon ab, was so seine privaten Bürger an Geldreichtum, erstmal an privaten Geldreichtum zustande bringen. Das ist die ganz grundsätzliche Systementscheidung, die inzwischen fast alle Staaten, oder man kann schon sagen, eigentlich alle Staaten auf der Welt getroffen haben, so soll es bei ihnen zugehen. Und aus dieser Ermächtigung des Eigentums, des privaten Eigentums, darüber zu entscheiden, was, wie, wo, zu welchem Zweck produziert und angeeignet wird, aus dieser Ermächtigung folgt auch die Wertschätzung, die der Staat für das Bankwesen hat. Zunächst mal muss man sagen, dass mit der Etablierung des Privateigentums die Geschäftssphäre der Bank quasi automatisch mit etabliert ist. Wenn alle Mittel des Geldverdienens käuflich sind, auch die Arbeitskraft, dann hängt eben das, was man mit einer Summe Geldes machen kann, allein daran, wie groß sie ist. Dann gibt es in der Gesellschaft klassen- und sphärenübergreifend immerzu einen Bedarf nach zusätzlichem Geld über das hinaus, was man selber hat oder erwirtschaftet hat. Und dieser Bedarf der Gesellschaft nach Geld ist das Geschäftsmittel der Bank. Das begründet ihre Sonderstellung, dass sie quasi alle Gesellschaftsmitglieder, zuvörderst natürlich die Unternehmen mit ihrem riesigen Bedarf an Kredit, aber den Konsumenten durchaus auch, wenn er sich ein Auto kaufen will, das er sich eigentlich nicht leisten kann, auch der geht zur Bank und besorgt sich dort den Kredit, den er für die Finanzierung eines solchen Autos braucht. Und insofern ist es kein großer eigener Akt der Staatsgewalt, das Bankgeschäft gleich mitzugenehmigen, wenn er das Privateigentum einrichtet. Wenn der Zweck allen Wirtschaftens Geld verdienen ist, dann gehört eben als zentraler Geschäftszweig in diese Wirtschaft genau der rein, der eben diesen Zweck dadurch unterstützt und befördert, dass er selber aus Geld verleihen mehr Geld für sich macht. Also sich den Kapitalismus ohne Kredit vorzustellen, irgendwie zu denken, das könnte doch auch ganz bescheiden mit den Summen gehen, die die Unternehmen jeweils für sich so erwirtschaften und die Arbeitnehmer verdienen, das ist eine absurde Vorstellung. Das kann man schon bei Marx nachlesen, dass das allen Prinzipien des Geldverdienens widerspricht, die mit dem Kapitalismus eingerichtet sind. Der Staat entdeckt gerade in dieser Sonderstellung der Bank gegenüber allen anderen Wirtschaftssubjekten einen allgemeinen ökonomischen Nutzen. Die Sonderstellung heißt ja, das Kreditsystem ist die Schaltstelle der Geldwirtschaft. In der Bank fließen alle Geldströme der Gesellschaft zusammen. In der Bank wird darüber entschieden, was mit diesem Geld passiert, wer wie viel Kredit bekommt und wofür. Und das entscheidet die Bank ganz sachgerecht nach den Prinzipien, die in dieser Gesellschaft gelten, nämlich eben nach ihrem privaten Interesse, aus Geld mehr Geld zu machen, wie jedes andere Unternehmen auch. Insofern verkörpert die Bank geradezu mit ihrem privaten Geschäft zugleich den allgemeinen Zweck dieser Gesellschaft. Sie ist, wenn man so will, der kapitalistische Zweck in Reinform, aus Geld mehr Geld zu machen, ohne Dazwischenkunft von irgendeiner Produktion. Das macht die Bank und sie fasst diesen Zweck in ihrem Geschäft zusammen und sie organisiert ihn so, dass sie alle anderen Formen des Geldverdienens vom Gelingen ihres Geschäfts abhängig macht. Gerade in dieser Eigenschaft genießt die Bank beim Staat besondere Wertschätzung. Die nennen das dann Geldversorgung und damit meinen sie ungefähr Folgendes. Ja, die Bank, die zentralisiert den ganzen Geldverkehr bei sich, die unterwirft den Zugang und die Verwendung von Geld unter ihre Berechnungen. Und das sind doch nützliche Verfahren, so sieht es die Staatsgewalt, der gesellschaftlichen Geldzuteilung, eben in dem Sinne, dass aus diesem Geld mehr Geld werden soll. Gerade, dass die Bank aus ihrem rein privaten Interesse heraus nur den Geldbedarf, dessen Verwendung ein Mehr abzuwerfen, verspricht, gerade darin verkörpert sie auch für den Staat quasi das Institut, in dessen Geschäft sich zusammenfasst, ob sich eigentlich die Wirtschaftstätigkeit der Gesellschaft insgesamt gelohnt hat oder nicht. Man kann es auch so ausdrücken, die Bank ist der eigentliche Exekutor des vom Staat etablierten Geldregimes. Der etabliert das Geldregime, der sagt, Privateigentum soll sein, die Privaten sollen für ihr Eigentum, für ihr Geldeigentum arbeiten. Aber der eigentliche Manager dieses Regimes ist ja gar nicht der Staat selber. Der hat ja das Managen dieses Prinzips an die Privaten abgegeben. Und in diesem System ist in der Tat das Kreditwesen der Manager dieses Systems. Das sorgt aus ganz privatem Interesse heraus, dass genau diese Sorte Geldwirtschaft in die Gänge kommt, am Laufen gehalten wird und floriert, dass der Staat, wenn er sein Geldregime einrichtet, haben will. Ich betone das deswegen, weil man daran schon sehen kann, dass es eine sehr verkehrte Vorstellung ist, das Bankgeschäft sich als bloßes Hilfsmittel für alles andere vorzustellen, was in der Gesellschaft läuft. Das Verhältnis ist genau umgekehrt und das ist auch vom Staat so gewollt und wird von ihm auch so betreut. Die Bank ist Herr über den Geldverkehr der Gesellschaft, der Rest der Gesellschaft ist Dienstleister an ihr und ihrem Wachstum und das unterschreibt die politische Gewalt und stellt sich mit ihrer Gewalt dahinter und sagt, ja, so soll diese Gesellschaft funktionieren, so geht Kapitalismus. Und das ist auch der Grund, weswegen der Staat die Banken nicht bloß rechtlich dazu ermächtigt, diese Sorte Geschäft zu machen, sondern dass er sich auch noch materiell hinter das Bankgeschäft stellt. Die Ermächtigung versorgt, da gibt er eine materielle Gestalt dadurch, dass er der Bank außerdem auch noch, jedenfalls der moderne Staat tut das, der Bank außerdem auch noch ihr Geschäftsmittel stiftet. Das, womit Banken Geschäft machen, das Geld in der jeweiligen Gesellschaft, ist ja seit einigen Jahrzehnten, muss man sagen, nicht mehr, oder inzwischen schon auch fast Jahrhunderten, nicht mehr selbst irgendein produziertes Gut, nicht mehr Gold oder Silber, sondern das Geld, was in dieser Gesellschaft im Umlauf ist und den gesellschaftlichen Reichtum repräsentiert, verkörpert, die Zugriffsmacht tatsächlich ist, die man hat, wenn man Geld besitzt, ist es selbst ein Werk des Staates, ist ein sogenanntes gesetzliches Zahlungsmittel. Selbst ein vom Staat herausgegebener Kredit, allerdings ein etwas eigentümlicher Kredit, weil er nämlich uneinlösbar ist. Und dieser Euro oder Dollar oder diese Krone, je nachdem wie das Ding heißt, ist in der Gesellschaft das Geld, mit dem alle zahlen müssen, in dem die Geldvermögen quantitativ existieren, an dem sich der Wert aller Produkte misst und in dem sich der Wert aller Produkte misst, die in dieser Gesellschaft produziert und verkauft werden. Moderne Staaten haben sich vor längerer Zeit schon dazu entschieden, das Banksystem dazu zu benutzen, um ihr Geld in Umlauf zu bringen. Die Banken wirtschaften mit dem Geld des Staates und wie sie das machen, geht jetzt so, dass die Notenbank die Banken, wie sie es selber nennt, mit Liquidität ausstattet. Und deswegen will ich zu dieser Transaktion zwischen Notenbank und Banken noch ein paar Sätze sagen, weil man an der ganz schön studieren kann, wie der Staat eigentlich zu diesem ganzen Kreditwesen materiell praktisch steht. Was macht der Staat, wenn er den Banken Liquidität zur Verfügung stellt? Erstens will ich vielleicht an ein Argument vom letzten Mal erinnern, das zum Verständnis dieser Operation ins Gedächtnis gerufen gehört. Was ist das überhaupt, was die Banken da brauchen, wenn sie Liquidität brauchen? Wenn die Banken Liquidität, das heißt eigentlich im Grunde nicht mehr als Zahlungsfähigkeit zu einem bestimmten Termin brauchen, dann ist das das Resultat der Tatsache, dass sie auf der einen Seite massenhaft Kredit vergeben, dabei Risiken eingehen, mit auf Rückflüsse spekulieren und auf termingerechte Rückflüsse spekulieren und auf der anderen Seite Zahlungspflichten haben, die sie zu bestimmten Terminen einlösen müssen. Und diese Spekulation nach beiden Seiten hin betreiben sie so, dass immerzu die Notwendigkeit besteht, Zahlungsakte zu tätigen, die die Differenz zwischen Rückflüssen und Zahlungspflichten überbrücken. Das ist erstmal ganz banal, das, was gemeint ist, wenn gesagt wird, eine Bank braucht Liquidität. Sie muss immer zahlungsfähig sein. Und damit sie immer zahlungsfähig ist, getrennt davon, ob die Rückflüsse, die sie kalkuliert hat, wirklich zu dem Zeitpunkt immer da sind und ob die Zahlungspflichten, die sie hat, wirklich nur die sind, mit denen sie kalkuliert oder vielleicht unerwartete hinzukommen, egal. Sie muss, damit sie das Vertrauen ihrer Kundschaft behält, sowohl ihrer Einleger als auch ihrer Kreditnehmer, sie muss in der Lage sein, Zahlungen zu leisten. Die erste Institution, mit der die Banken sicherstellen, dass sie das können, ist dieser in der Krise ja allgemein bekannt gewordene Interbankenverkehr, wo die Banken sich wechselseitig diese Liquidität leihen, also sich wechselseitig bescheinigen, dass es gar nichts ausmacht, dass sie nicht zahlen können, weil sie ja Kredit haben. Der Form nach macht der Staat mit seiner Liquiditätsstiftung haargenau das Gleiche. Die Banken können bei ihm antreten, müssen Zinsen zahlen und Sicherheiten hinterlegen und kriegen dann für ihren Liquiditätsbedarf das Notenbankgeld. Und die Banken bedienen sich dessen auch in dieser technischen Weise, dass sie vergleichen, was können sie sich am Interbankenmarkt holen, was holen sie sich bei der Notenbank, und diese beiden Abteilungen ihrer Liquiditätsvorsorge und Fürsorge miteinander abwägen. Man muss sich nur klar machen, was der Staat da macht, wenn er sagt, mein Geld, mein Notenbankgeld, das kommt so und nur so in die Zirkulation, dass die Banken darüber entscheiden, wie viel sie davon zu ihrem bezahlbaren Preis jeweils benötigen. Der anerkennt nämlich mit diesem Liquiditätsbedarf damit sämtliche spekulativen Rechnungen der Banken, die hinter diesem Liquiditätsbedarf stehen. Der sagt, wenn die diesen Bedarf haben, egal woher, und wenn sie diesen Bedarf insofern glaubwürdig machen können, dass sie sagen, der Bedarf verdankt sich gelungenem Geschäft, wie sie das machen müssen, da komme ich gleich noch dazu, dann gehen deren sämtliche Spekulationen in Ordnung und ich unterstütze sie dadurch, darin sie weiterzumachen, indem ich ihnen das notwendige Überbrückungsgeld für die Zeit zur Verfügung stelle, die sie halt bei mir abrufen. Der Staat unterwirft sich nach der Seite hin tatsächlich den Berechnungen des Bankwesens in Liquiditätsfragen. Der sagt, genau so soll mein Geld in die Zirkulation kommen, als Hilfsmittel und Unterstützungsmittel für das Bankwesen und für deren spekulative Geschäfte und für deren Vertrauensstiftung gegenüber ihrer Kundschaft. Insofern ist es natürlich überhaupt nicht so, dass das Geld, was der Staat den Banken als Liquidität gibt, so ungefähr das gleiche wäre, wie das, was sie sich wechselseitig im Interbankenverkehr besorgen. Das, was sie sich im Interbankenverkehr besorgen, ist Kredit. Da hängt die wechselseitige Liquiditätsversorgung ganz da dran. Übrigens kann man gerade das jetzt in der Krise wunderbar studieren. Da hängt die wechselseitige Liquiditätsversorgung ganz daran, dass eine Bank zur anderen sagt, ich als Konkurrent und Dienstleister an deinem Geschäft nehme dir das ab, dass das, was du von mir jetzt an Kredit willst, wirklich sich bloß einem vorübergehenden nicht zahlen können, verdankt und kein Urteil darüber ist, dass deine Geschäfte schlecht laufen. Dieses Vertrauen in die prinzipielle Zahlungsfähigkeit der Bank, die bloß jetzt eben gerade mal nicht gegeben ist, ist die Grundlage des ganzen interbankmäßigen wechselseitigen Liquiditätsstiftens. Wenn der Staat das macht, dann gibt er ihnen ja was anderes. Dann gibt er ihnen nicht bloß auch einen Kredit eines anderen privaten Bankwesen, sondern gibt er ihnen das gültige Geld der Gesellschaft. Er gibt ihnen tatsächlich den materiellen Reichtum, der in dieser Gesellschaft Zugriffsmittel auf alles ist. Und insofern stiftet er mit seiner Liquiditätsversorgung tatsächlich in ganz anderer Weise Sicherheit und Vertrauen in das Bankgeschäft, als die Banken das wechselseitig untereinander überhaupt jemals könnten. Er beglaubigt quasi mit seinem Geld, dass der Kredit der Bank als Geld seine nützlichen Werke tut, dass aller Kredit, den die Banken dafür in die Welt gesetzt haben und den sie mit Liquidität quasi bestätigt haben wollen, dass der in Ordnung geht. Und das tut er vom Standpunkt der höchsten Geldmacht, die ihnen dafür ein absolut verlässliches und nicht hinterfragbares Geld in die Hand drückt. Das macht der Staat natürlich nicht einfach so. Also wenn ihr Fragen habt, ne, immer zu. Das macht er natürlich nicht einfach so. Der drückt ihnen das nicht einfach in die Hand, sondern der will was dafür. Der will erstens Sicherheiten und verlangt zweitens Zinsen. Sicherheiten, ja, das sind so lustige Dinger, diese Sicherheiten, die die Banken da beim Staat hinterlegen dürfen. Das sind nämlich selber wieder Kreditformen. Eine zum Beispiel ist gute Handelswechsel. Also Schulden, die andere bei der Bank haben, die den Titel nach welchen banktechnischen Regeln auch immer, die kenne ich selber nicht, müsste man wahrscheinlich nachlesen, die nach welchen Regeln auch immer als gut, also verlässlich gelten, darf die Bank bei der Bundesbank einreichen, bei der Notenbank einreichen und kriegt dafür Notenbankgeld. Die Bank belegt also, das ist der Inhalt der ökonomischen Operation, mit gelaufenem Kreditgeschäft, mit der Tatsache, dass andere sich bei ihr verschuldet haben, belegt sie, dass sie richtig damit verfährt, wenn sie das Kreditgeschäft weitermacht. Gelungene Verschuldung gilt als Argument für die Lizenz zu weiterer Verschuldung. Das ist die Sicherheit. Und die Zinsen unterstreichen das nochmal, indem sie die Bank darauf verpflichten, mit diesem Notenbankkredit zu rechnen. Die muss ja in ihrer Kalkulation festlegen, ob sich der Zins, den sie der Notenbank zahlen muss, lohnt für sie oder nicht. Das heißt, ob sie mit diesem Zins ein Geschäft macht, mit dem sie mehr erwirtschaftet als das, was sie für den Kredit halt hinlegen muss. Und auch nach der Seite hin bestätigt der Staat mit den Zinsen die geschäftsmäßige Verwendung des Geldes, indem er sagt, nur dann aber auf jeden Fall bekommt die Bank Geld, wenn sie mit der Zinszahlung praktisch beweist, dass sie in der Lage ist, mit der gestifteten Liquidität ein weiteres gelingendes Kreditgeschäft zu machen. Das hat also diese Notenbank-Liquiditätsstiftung hat also diese beiden Seiten. Auf der einen Seite nimmt der Staat in der Tat Maß am Kreditbedarf der Bank, wenn er Liquidität stiftet, anerkennt darin also das Bankgeschäft und unterstreicht also, dass das Bankgeschäft darüber entscheidet, wie viel Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft umläuft, wie viel zusätzliche Zahlungsfähigkeit gestiftet wird, was überhaupt mit dem Geld in der Gesellschaft gemacht wird. Das unterstreicht und unterstützt er aber nicht nur, sondern er gibt dem auch sowas wie den letzten verlässlichen Halt, indem er eben nicht irgendeinen Kredit der Bank zur Verfügung stellt, sondern eben seinen. Und daraus bekommt dann das Bankgeschäft tatsächlich seine letzte materielle Wucht, dass es sich in seinen ganzen spekulativen Veranstaltungen zurückgreifen kann auf ein Geld, was eben nicht bloß Kredit ist, sondern wirkliches Geld, was wirklich die Materiatur ist, mit der in dieser Gesellschaft gekauft, gezahlt und Vermögen aufbewahrt werden. Insofern bestätigt der Staat ganz handfest und materiell mit dieser Liquiditätsversorgung die Branche in ihrer Rolle als Regisseur und Schaltstelle der Geldversorgung und die sorgt gleichzeitig ganz praktisch dafür, dass nur so viel und nur das Geld in Umlauf kommt, mit dem das Finanzkapital gute Geschäfte machen kann, indem es diese Institution zum Transmissionsriemen der Geldversorgung der gesamten Gesellschaft macht. Ich wäre mit dem Punkt jetzt erstmal fertig. Wenn es dazu Fragen oder weiteren Erklärungsbedarf gibt, müsst ihr das halt sagen, sonst mache ich mit dem Punkt Aufsicht weiter.
Vielleicht doch. Dieser prinzipielle Unterschied ist mir nicht klar. Wenn man vergleicht den Interbankenhandel und den Kreditkartenvertrag. Solange der Interbankenhandel funktioniert, ist das Geld genau dasselbe wie das Geld, das der Staat gibt.
Richtig.
Der einzige Unterschied, und ich sehe da nicht qualitativ ein, der Unterschied tritt doch nur dann auf, wenn die andere Bank, also Lehman Brothers, pleite geht. Dann haben die ein Problem. Wenn Lehman Brothers nicht pleite geht, ist das Geld im Prinzip genau dasselbe Geld, was der Staat gibt an die Bank, wie in der Bankenhandel.
Das ist jetzt ein bisschen gemogelt, was du sagst, weil du hast nach einer Seite hin natürlich vollkommen recht. wenn so insoweit, wie du ja das so schön ausgedrückt hast, der Interbankenhandel funktioniert. Ich habe jetzt aber gar nicht über das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren geredet, sondern ich habe versucht zu erläutern, auf was eigentlich dieses Funktionieren des Interbankenhandels beruht und worin sich dann deswegen die Liquiditätsstiftung des Staates von der unterscheidet. Der Interbankenhandel beruht darauf, dass die Banken wechselseitig das Urteil über das insgesamt laufende Geschäft ihrer Konkurrenten haben, dass diese Konkurrenten mit ihrem Liquiditätsbedarf wirklich bloß kurzfristig nicht flüssig sind. Das können Sie der Sache nach erstmal überhaupt nicht wissen, ob das so ist oder nicht, das ist aber auch egal, weil ja, wenn, da würde ich dir auch recht geben, in dem Moment, wo Sie den Liquiditätsbedarf Ihrer Geschäftspartner decken, sind die ja flüssig. Das nimmt aber nichts davon weg, dass diesem ganzen Handel das Grundsatzurteil zugrunde liegt, dass das gesamte Geschäft der Bank, das sich dort bei einer anderen Bank was leiht, für solide gehalten werden muss, als solide beurteilt werden muss, als Grundlage für die, dafür einen Kredit als eine wirklich bloß kurzfristige Überbrückung zu nehmen. Und das ist überhaupt der Grund dafür, warum das jetzt in der Krise überhaupt zum Problem kommt. Da merkt man das sozusagen, was ich jetzt theoretisch gesagt habe. Das ist ja übrigens auch ein bisschen die Differenz zwischen der Erklärung und dem, was praktisch passiert. Ja klar, deswegen tun die ja auch, solange es gut geht, so, als wäre das gar kein Unterschied. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist nicht einfach bloß so, dass es ein Unterschied ist, sondern meine Behauptung ging schon noch ein bisschen weiter. Deswegen ist es so, dass die Tatsache, dass die Banken im Zweifelsfall eben an wirkliches Geld rankommen können von Staats wegen, auch die letzte Garantie ihrer Liquidität. Der letzte Beweis dafür, der letzte praktische Beweis dafür, dass sie zahlungsfähig sind, ist eben ihre Fähigkeit, sich vom Staat ein Geld zu besorgen, bei dem sie nicht davon ab, von dem Vertrauensbeweis an die Adresse einer anderen Bank abhängig sind. Dass die das so lange alles so normal, in Anführungsstrichen, Leute als alternative Finanzierungsquellen behandeln, das wollte ich gar nicht bestreiten. Ich wollte nur mal sagen, warum es in Wahrheit eben nicht bloß alternative Finanzierungsquellen, sondern in Wahrheit ganz unterschiedliche Arten der Refinanzierung sind.
Also woran man das merkt, was du sagst, merkt man das daran, dass die Bank garantiert kein Geld mehr bekommt von ihresgleichen, wenn der Staat ihr kein Geld mehr zuzieht.
So ist es.
Die Papiere nicht mehr hatten, die sie hinterlegen können, die vom Staat deswegen nicht bekommen, bekommt sie auch in anderen Banken.
Ja.
Aber umgekehrt, wenn sie von den anderen Banken nichts mehr bekommen, dann legt der Staat schon noch Programme auf, um die Banken zu versorgen.
Ja.
Genau aus anderem Zweck als vorher.
Ja. Das ist übrigens, das kannst du auch an so Sachen merken, wie ist eine Bank, die irgendwo in einem Land wirtschaftet, ist sie im Notenbanksystem dieses Landes drin oder nicht? Das entscheidet über ihre Kreditwürdigkeit bei anderen Banken.
Ist sie was? Das habe ich nicht verstanden. Wo drin ist die?
Ist sie mit ihrem Geschäft berechtigt, an die Notenbank heranzutreten und sich von ihr Liquidität zu holen oder nicht? Das entscheidet über ihre Kreditwürdigkeit gegenüber anderen Banken. Also das ist auch nochmal einfach ein Phänomen, an dem man das sehen kann, dass sie selber den Unterschied kennen und wissen zwischen einem Kredit vom Geschäftspartner und Konkurrenten und einem sich beschaffen von Geld, das eben von niemand hinterfragt wird, weil es das gesellschaftlich gültige Geld ist.
Mein Problem war, ist das gesellschaftlich gültige Geld auch in der Bankenhand. Nur es wird dann auch, dass dieser Kredit platzt, ja gut, dann können die eben, dann kann die eine Bank das nicht mehr zahlen. Aber ich sehe noch nicht, dass ein grundsätzlicher Unterschied bezogen auf das Geld macht, was da zur Verfügung gestellt wird. Das war mein Problem.
Ich muss da insofern auch nochmal das unterstützen, weil ich glaube eben, dass der Unterschied im Geld liegt, nach dem Motto, die Zentralbank rückt echtes Cash rüber und das andere.
Ich rede nicht über Cash, mit Cash hat das überhaupt nichts zu tun. Also das vermischt das ziemlich die Frage auch noch damit.
Sondern an dem politischen Charakter des Kredits. Also sprich, dass dieser Kredit auch fließt oder aus einem ganz bestimmten Grund fließt, nämlich damit die Bank, wie es so schön heißt, die Liquiditätsversorgung der Gesellschaft damit herstellt, also sprich Geschäfte
anleiert. Nein, ihr müsst mal den Ausgangspunkt ernst nehmen. Und der Ausgangspunkt ist erstmal der, dass jedes Geld, natürlich ist es der Sache nach dasselbe, dass jedes Geld, jede Zahlungsfähigkeit, die die Bank in Umlauf bringt, eine Anweisung auf ein von ihr getrennt existierendes gesellschaftliches Geld ist. Das ist erstmal der prinzipielle Unterschied. Das eine ist das Geld und das andere ist eine Anweisung auf es. Das ist erstmal so banal, ein Rechtsanspruch auf Euro. Ist ein Rechtsanspruch auf eine getrennt von diesem Rechtsanspruch existierende, wirkliche, in diesem Fall eben in modernen Staaten staatlich geschaffene Materie, die heißt halt Euro. Und wäre das, also es ist mal ganz banal, das eine ist halt Kredit. Kredit ist ja nichts anderes als ich statte dich mit Anweisung auf etwas an und diese Anweisung erfüllen die gleiche Funktion. Auf der Seite hat er ja recht, dass es das gleiche Geld ist. Diese Anweisung erfüllen sämtliche Funktionen, sämtliche gleichen Funktionen, wie das, worauf sie eine Anweisung sind. Und da wollte ich ihm ja auch gar nicht widersprechen. Solange diese Anweisungen auf Geldfunktionen erfüllen, sind sie natürlich haargenau das gleiche wie das Geld selber. Um den Unterschied ging es mir nicht. Ging mir erstmal darum zu sagen, der Unterschied zwischen Anweisung auf und der Sache, auf die da angewiesen wird, der stellt sich im Verhältnis des Staates zu den Banken, deswegen habe ich den Vergleich mit dem Interbankenverkehr auch überhaupt nur gemacht, so dar. Dass im einen Fall die Liquiditätsversorgung und auch der Preis abhängt von der Beurteilung der Kreditwürdigkeit dieser Bank durch eine andere Bank, durch einen anderen privaten Geschäftspartner. Während im Falle der staatlich gestifteten Liquidität der Grund der Liquiditätsstiftung, der Grund der Liquiditätsstiftung, das Interesse des Staates ist, diese Bank bei ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen und zu fördern. Das ist das, was das Interesse meine ich jetzt nicht. Bitte?
Der Unterschied doch in dem Zweck.
Nein, der Unterschied liegt erstmal in der Materie. Der Unterschied liegt erstmal, das ist eine andere Materie, die er Ihnen gibt. Ja, selbstverständlich richtet die Buchgeld ein, aber das Buchgeld, was die Zentralbank einrichtet, ist ein anderes Buchgeld als das Buchgeld, was die Commerzbank einrichtet. Dass es beides Buchgeld ist, ist völlig wurscht. Wenn die Notenbank ein Buchgeldkonto einrichtet, dann ist es ein Buchgeldkonto, was wirkliche Euro repräsentiert. Mit Bargeld und Buchgeld hat das gar nichts zu tun. Denn wenn die Commerzbank ein Buchgeld einrichtet, dann steht ihr Kredit dahinter und sonst nichts. Und bei der Notenbank steht hinter einem eingerichteten Konto der Kredit des Staates und nicht der Kredit eines privaten Geschäftsunternehmens. Deswegen habe ich gesagt, die Frage von Buch und Bargeld muss man da überhaupt nicht reinmischen, die hat damit überhaupt nichts zu tun. kein Bargeld ist, was die Notenbank den Banken gibt, das ist ja eh klar. Was sollten die denn damit? Das eine ist ein Kredit in echten Euro und das andere ist ein Kredit in von der Bank als echt, wegen ihrer Kreditmacht behaupteten echten Euro. Das ist erstmal die sachliche Differenz.
Der Staat hat doch auch nicht unendlich die Möglichkeit, zu geben. Also der verfügt ja auch nicht über unendliche
Bitte?
Der Staat verfügt ja auch nicht über unendliche Mittel, diesen Banken Kredit zu geben. Warum ist der Staat dann so viel glaubwürdiger als die anderen Banken?
Ja, erstmal verfügt er in seiner Geldhoheit über beliebig viele Mittel. Weil das kannst du übrigens gerade jetzt an den Programmen, die sie auflegen, sehen. Wenn die von einem Tag auf den anderen sich hinstellen und sagen, ihr habt hier mal eben schnell 700 Milliarden, da fragt ja auch keiner, wo kommen die her. Da weiß jeder, die kommen einfach darüber zustande, dass die Notenbank ein Konto aufmacht und da 700 Milliarden reinschreibt. Und das kann sie, ja, das ist wahr, das ist so. Und das kann sie, weil der Staat die Geldhoheit hat, weil er der Emittent von diesen Dingern ist. Das ist Kredit auf Gewalt und nicht Kredit auf ein privates Geschäft.
Aber muss da nicht irgendwie ein Gegenwert stehen?
Nein, da muss kein Gegenwert stehen. Was soll denn bitteschön der Gegenwert von dem sein? Deswegen habe ich schon auch ein bisschen mit der Grund, weswegen ich die ganzen Sachen am Anfang nochmal aufgezählt habe. Was soll denn bitteschön der Gegenwert von diesen Milliarden sein, die Sie da in verschiedenen Fassungen, entweder als Konto bei der Notenbank oder als Fonds oder wie auch immer Sie das denn titulieren, ist erstmal vollkommen wurscht. Was soll denn davon der Gegenwert sein? Außer der Tatsache, dass der Staat, weil er der Emittent seines Notenbankgelds ist, dieses Notenbankgeld in den Quanta in Umlauf bringen kann, wie ihm lustig ist. Eine ganz andere Frage ist, aber die komme ich am Schluss auch noch. Eine ganz andere Frage ist dann, was taugt dieses Geld und was ist der einzelne Zettel, den er da rausgibt, dann unterm Strich wert? Aber diese Frage ist bitte schön zu unterscheiden von der Tatsache, dass wenn der Staat Geld emittiert, die Quelle dieses Geldes seine Macht ist und nicht ein irgendwo rumliegender Haufen von irgendwas, womit das irgendwie gedeckt oder womit das bezahlt, anders wie bezahlt würde. Wie denn?
Es war vorhin auch der Hinweis, dass es als gesetzliches Zahlungsmittel nicht einlösbar ist.
So ist es.
Des modernen bürgerlichen Gelds ist, dass jeder verpflichtet ist zu nehmen, aber im Unterschied zu zum Beispiel goldgedecktem Geld gibt es keinerlei Verpflichtung des Staates selber dafür irgendwas rauszuholen. Das ist der letztgültige Reichtum. Und das Einzige, was dafür in der Hinterhand, was in dem im Rücken steht, ist die staatliche Gewalt. Das kann er per Gesetz festlegen.
Der kann es sogar wieder aus dem Verkehr ziehen, wenn er will. Das haben sie ja nach 1945 gemacht. Da haben sie festgestellt, das alte Geld taugt nichts. Dann haben sie einfach allen Leuten ihr Geld weggenommen und haben gesagt, ihr habt ein neues. Und ich lege sogar fest, wie viel. Das ist Geldhoheit.
Der macht nicht doch gerade, in dem Ausgangspunkt ist doch gesagt worden, er versorgt seine Gesellschaft mit dem Geld, dem Reichtum überhaupt. Dann macht er sich von nichts mehr abhängig, will sich von nichts mehr abhängig machen, um seiner Gesellschaft damit zu versorgen. Das ist gerade, dass er per Gewalt sagt, ich setze das und mache mich noch nicht mehr davon abhängig, ob es Gold ist oder nicht.
Ich weiß nicht, ob das hilft, aber man kann durchaus an der historischen Entwicklung dieses reinen Staatskreditgeldes sich das auch sehr schön klar machen, warum darin auch eine gewisse Notwendigkeit im kapitalistischen System ist, dass der Staat das Geld zu seiner, die Materie des Geldes, die gesellschaftlich gilt, zu seiner alleinigen Entscheidungsfrage macht. Weil vom Staat her gesehen ist jede Bindung des national gültigen Geldes an ein Quantum von irgendeinem Produkt immer eine Beschränkung. Muss man sich nämlich besorgen. Da muss man tatsächlich einen Teil des gesellschaftlichen Reichtums dafür benutzen, um Gold zu kaufen. Die gibt so einen Quatsch. Dann liegt das da rum, da kann man ja gar nichts mit machen. Ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, aber in den entsprechenden alten Erklärungsheften der Bundesbank, da stehen immer so schöne Sätze drin, Notenbankgeld, heute sind, man hätte irgendwann mal erkannt, dass Geld keine materielle Ware sein müssen, es würde reichen, es knapp zu halten. Was von diesem Satz zu halten ist, kann man sich auch ganz schön klar machen, wenn man sich mal klar macht, wie der Staat Liquidität stiftet. Was heißt denn hier knapp? Erstmal stellt er sich auf den Standpunkt, deswegen die lange Vorrede, die Stifter gesellschaftlicher Zahlungsfähigkeit, das sind die Banken. Die sind diejenigen, die, indem sie Einlagen einkassieren und indem sie Kredit vergeben, praktisch darüber entscheidet, wie viel Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft unterwegs sind. Die Zahlungsfähigkeit, die sie in die Welt bringen, ist das gesellschaftlich gültige Geld, und zwar in der Form, dass es Anweisung auf ein getrennt von ihnen existierendes Geld ist, und das ist das des Staates. Insofern beansprucht der Staat gar nicht, das ist nämlich eigentlich das Interessante an dieser Form der Geldversorgung, der beansprucht gar nicht darüber zu entscheiden, wie viel Geld, das tut er hinterher bei der Geldmengenversorgung immer so, das ist aber alles ein Unsinn, er beansprucht gar nicht darüber zu entscheiden, wie viel Geld wer in der Gesellschaft hat. Das habe ich am Anfang gemeint, dass ich gesagt habe, das sollen die Banken machen, das ist deren Aufgabe, darüber zu entscheiden, wer wie viel Geld bekommt und was mit dem Geld gemacht wird. Er sagt bloß, ich gebe eurem System, wenn man so will, die letzte Haltbarkeit, indem ich erstens mal die Einheit gesetzlich stifte, also nicht, das ist nicht eine Formalität, sondern eine wirkliche Sache, das Ding gesetzlich stifte, auf das sich alle eure Anweisungen beziehen, und dann auch noch dann, wenn ihr es braucht und darauf angewiesen seid, praktisch den Beweis antretet, dass wirklich alle eure Zahlungsanweisungen identisch sind mit meinem Zentralbankgeld. Und diesen Beweis tritt er mit der Liquiditätsversorgung an. Er macht ein Gleichheitszeichen zwischen den sämtlichen Kreditquanta, die die Bank in Umlauf gebracht hat, und dem Geld, was er ihnen gibt, indem er sagt, ich gebe euch die dafür nötige Geldsumme in Notenbankgeld, die ihr für die Bezahlung eurer Rechnung braucht. Quantitativ übrigens kann man das ja auch nochmal sich an den jetzigen Veranstaltungen klar machen. Quantitativ steht das eben gar kein Verhältnis zueinander. Natürlich ist ja gerade der Witz, dass der Kredit der Banken die Funktion des gesellschaftlichen Geldes erfüllt. Und das beruht ja gerade darauf, dass eben nicht alle hinrennen und sagen, wir wollen wirklich Notenbankgeld haben, sondern eben den Kredit der Bank eben als Zahlungsmittel für sich benutzen. Kannst du die Frage einfach mal zurückstellen, weil ich auf diese Frage wollte ich eigentlich im dritten Teil des Referats eingehen. Und ich würde gern, bevor ich auf diese Frage eingehe, noch mal ein paar Worte zu der Art und Weise sagen, wie der Staat eigentlich dieses Bankwesen beaufsichtigt. Aber ich komme da noch zu, ich habe es versprochen.
Aber eine Antwort ist gegeben, ja. In deiner Redeweise ist es Fahrlässige, er schreibt sich so viel Geld zugute, wie er haben will. Mhm. Nein, nein, das Verhältnis ist ein anderes. Der macht tatsächlich das Verhältnis auf, er räumt den Banken im Verhältnis zu deren Geschäft das Staatsgeld ein, was sie für ihr Geschäft brauchen. Also da steckt er sich nicht in die eigene Tasche, mhm, sondern damit deckt er das Geschäftemachen und das Geschäftskriterium des Finanzkapitals.
Scheint das heute nicht so zu sein, dass die beliebig...
Was habe ich denn? Ich habe doch gar nicht...
Moment, also nochmal das verändert. das ist doch so, dass die Banken müssen Wertpapiere hinterlegen und der Staat urteilt darüber, ob das richtige Wertpapiere sind oder ob sie das nicht nehmen. Da haben sie auch, also die nehmen ja auch nicht alles. So, und in dem jetzt Moment, schon. Wenn die Werte inzwischen sind, vielleicht gelockert, das mag ich jetzt sagen. So, und in dem Moment, wo die Banken diese Wertpapiere wieder zurücknehmen, dann wird ja auch dieses vom Staat gestiftete Buchungsgeld wieder vernichtet.
Richtig, sehr richtig, völlig korrekt, ja.
So, das heißt also, der Staat bindet sich ja dann an gewisse Regeln, weil das, was er vielleicht als faschistischer Staat gemacht hat, nämlich durch seine Staatsgewalt einfach Geld geschaffen hat, weil dies sich als nicht funktionabel herausgestellt hat.
Ja, aber schau mal, ich glaube, du verwechselst zwei Sachen, deswegen sage ich das nochmal. Ich habe gegen deine Argumente gar nichts. Ich meine, du verwechselst da nur was. Ich habe nicht behauptet, dass der Staat beliebig viel Geld in Umlauf bringt. Ich habe auch nicht behauptet, dass er keine Kriterien dafür hätte, wie viel er in Umlauf bringt. Ich habe nur zwei Sachen unterscheiden wollen. Die Qualität des Geldes als Geld hat ihren Grund in der Gewalt, die dieses Geld emittiert. Das ist deswegen Geld, tautologischerweise, weil der Staat sagt, ich definiere dieses Geld als das gesellschaftlich gültige Zahlungsmittel und das ist die Materiatur, auf die sich alle Anweisungen auf Geld in dieser Gesellschaft beziehen. Das konnte man übrigens ganz praktisch studieren an zwei Großereignissen unserer eigenen kürzlichen Geschichte. Das eine war die Aneignung der DDR mittels D-Mark und das zweite war die Einführung des Euro. Bei der Aneignung der DDR mittels D-Mark, da sind sie rübergefahren mit ihren Geldkoffern und haben die DDR-Mark aus dem Verkehr gezogen und gesagt, das ist kein Geld mehr. Man, das war auch vorher keins, aber das erfüllt auch nicht die elementaren Funktionen des Kaufens und Verkaufens, wie es in der DDR erfüllt hat. Das ist einfach wertlos und zwar in dem ganz Band, nicht in dem inflationären Sinne, sondern in dem Sinne von, damit kann man nichts mehr kaufen. So. Und beim Euro genauso, da gab es diese berühmten Umtauschaktionen, kennt ihr ja alle. Also da wird nochmal ganz offensichtlich, dass die Qualität des Geldes als Geld, und auch das, darauf kam es mir in dem ersten Argument an, sich nicht irgendeiner Natur dieses Zettels verdankt, sondern der Gewalt, die sagt, das lege ich gesetzlich als das Zahlungsmittel fest und wer Banknoten nachmacht oder nachgemacht in Umlauf bringt, wird mit Gefängnis nicht unter ... bestraft. Und damit wollte ich erstmal bei den jetzigen Maßnahmen darauf hinweisen, dass wenn Not am Mann ist und wenn der Staat es für zweckmäßig erachtet, es ja auch ganz offensichtlich nicht so ist, dass es irgendwelche außer ihm existierenden Hindernisse dafür gibt, dass er einfach so viel von dem Zeug dann auch in die Zirkulation reinbringt, wie er meint, dass das da drin sein soll. Das ist aber nicht das Gleiche wie die Behauptung, und das würde er dauernd tun, und dafür hätte er keine Kriterien, und das wäre ihm wurscht. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, die staatliche Geldhoheit ist eine Sache, seine Macht ist eine Sache, und die Frage, nach welchen Gesichtspunkten und warum stattet er wen mit welchen Summen dieses Geldes aus, ist eine zweite. Und da meine ich, hast du recht, klar, der Faschismus ist da anders mit umgegangen. Übrigens, bei Kriegshaushalten ist es eigentlich fast immer so, dass Staaten da ein bisschen anders mit umgehen. Also ich glaube auch nicht mal, dass das ein Spezifikum des Faschismus war, aber gut, ist ja wurscht. Und deswegen habe ich gegen den Einwand, wohin der Staat kann doch nicht, gesagt, das ist nicht eine Frage des Könnens. Können könnte er schon, er will das gar nicht.
Ist das nicht auch noch aus einem ganz anderen Grund ein anderes Thema, ob der Staat sich Geld schafft, um seinen Bedarf an Rüstung einzukaufen oder ob er seine Banken mit Kredit versorgt?
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich würde gerne dieses Thema auf den dritten Punkt vertagen, weil da wollte ich ja dann was dazu sagen. Natürlich ist das ein anderes Thema. Ja, ja, natürlich ist es ein anderes Thema. Und nochmal zu der Methode des In-Umlauf-Bringens. Vielleicht kann ich das letzte Argument nochmal wiederholen, um das nochmal deutlich zu machen, warum ich drauf raus wollte. Wenn der Staat sagt, mein Zentralbankgeld kommt darüber als gesellschaftliches Zahlungsmittel in Umlauf, dass ich den Liquiditätsbedarf der Banken decke. Und das tue ich gegen Sicherheiten und gegen Zinsen. Dann kann man sich das ja nochmal so klar machen, davon wurde vorhin schon mal korrekterweise darauf hingewiesen, dann tut er das ja nicht deswegen, weil er an den Zinsen Geld verdienen will, und aus einem geschäftlichen Interesse. Er ahmt, wenn man so will, in gewisser Weise ein Bankgeschäft nach, aber das, was er da macht, ist eigentlich nicht dasselbe wie ein normales Bankgeschäft. Sondern er verlangt den Banken ab, dass sie den Beweis antreten, dass sie eine zweckmäßige Verwendung dieses Geldes, dass sie erstens in der Lage sind, das zweckmäßig zu verwenden, das sind die Sicherheiten, also die haben bewiesen, dass sie solide Kreditinstitute sind, und sie sind auch zukünftig in der Lage, damit richtig zu verfahren, weil sie in der Lage sind und bereit sind, die Zinsen zu zahlen, also banktechnisch damit kalkulieren. Und mit diesen beiden Gesichtspunkten teilt er doch mit, was er will, was mit seinem Geld gemacht wird. Du kannst auch sagen, es kommt kein Zettel von ihm in die Welt, der nicht schon mit dem Auftrag losgeht, zu sagen, da soll mehr draus werden. Und da sorgt er ganz schlicht und einfach so dafür, dass er sagt, die Bank muss dafür zahlen. Ja, dann muss es sich für sie aber auch lohnen, dafür zu zahlen. Das heißt, das Geld kommt schon, wenn du so willst, mit dem Auftrag des Mehrwerdens in die Hände der Bank, und das aus gutem Grund, weil das soll ja die Bank machen, das war ja mein Ausgangspunkt. Die soll doch dafür sorgen, dass der gesellschaftliche Geldreichtum mehr wird. Und insofern hast du vollkommen recht, ein Kriterium fürs Mehrwerden. Das Kriterium fürs Mehrwerden heißt, die Bank muss beweisen, dass sie ein guter Agent des Mehrwerdens ist. So kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Also geht es ihm dann offenbar auch darum, dann hat er daran auch seine Kriterien, und dann gibt es auch nicht jedem und auch nicht für jedes, sondern eben unter diesem Gesichtspunkt. Ich will trotzdem, bevor ich auf die ganze Abteilung eingehe, die jetzt immer schon im Gespräch war, noch ein paar Überlegungen zwischenschieben zu dem leidigen Thema Aufsicht und Kontrolle. Und zwar deswegen, weil ja ausweislich dieses Zitat von Prantl, aber da gibt es ja noch mehr von, ja, die mangelnde und fehlende und abwesende Aufsicht des Staates als der Hauptargumente dafür ist, warum die Krise angeblich ausgebrochen ist. Kontrolle und Aufsicht als Krisenverhinderung. Ich würde mal nach dem ersten Punkt, den ich gemacht habe, sagen, das kann schon deswegen nicht sein, weil eigentlich schon in der Liquiditätsversorgung der Staat klarstellt, dass er schwer für das spekulative Geschäft der Banken ist, solange es klappt natürlich. Den Liquiditätsbedarf der Banken unterschreibt er, und der stammt ja gerade und nicht zuletzt eben aus diesem spekulativen Geschäft. Und insofern ist es von daher schon nicht ganz wahrscheinlich, dass wenn er dann hergeht und sagt, und ich erlasse jetzt Regeln und Vorschriften dafür, wie das Bankgeschäft zu gehen hat, dass er da plötzlich seinen Standpunkt ändert und sagt, jetzt muss man da ganz fürchterlich aufpassen und denen lauter Beschränkungen auflegen, dass sie es nicht zu wild treiben. Dabei geht es überhaupt nicht darum, irgendetwas den Nachweis zu führen, dass der Staat den Banken nicht auch gelegentlich was verbieten würde. Natürlich tut er das. Das ist sowieso immer so, wenn der Staat Interessen ermächtigt in dieser Gesellschaft, also ihnen Machtpositionen genehmigt und zuschreibt, dann will er natürlich, dass diese Macht auch sachgemäß zum Einsatz kommt. Insofern gehört zu jeder Ermächtigung immer eine Beschränkung dazu, Und das Interessante ist eigentlich nicht der Streit darum, hat er den Banken jetzt Vorschriften gemacht oder nicht, sondern was ist eigentlich der besondere Charakter der Vorschriften und der Auflagen und der Kontrolle, die der Staat gegenüber diesem Sektor walten lässt. Also nochmal, um sich das klar zu machen. Was der Staat da ermächtigt im ersten Schritt, ist eine Geschäftssphäre, deren Geschäftstätigkeit in Spekulation besteht. Erstens, zweitens, die lauter Abhängigkeiten stiftet und drittens, die lauter Gegensätze in die Welt bringt. Klar muss man auf sowas aufpassen, wäre ja noch schöner. Ich fange mal mit den Gegensätzen an. Schulden als Geschäftsmittel. Daraus ergeben sich zwei rechtlich neue Kategorien, von denen Marx, glaube, so wenn ich mich richtig erinnere, schon im dritten Kapitel des ersten Bandes sagt, dieses Verhältnis sehe von Haus aus weniger gemütlich aus als das einfache Verhältnis von Warenkäufer und Verkäufer. Und das weniger gemütliche dieses Rechtsverhältnisses liegt daran, dass bei dem Verhältnis von Gläubiger und Schuldner ja eine eigentümliche Trennung stattfindet, nämlich die Trennung zwischen Eigentum an einer Sache und der Verfügung über sie. Damit ist ein Gegensatz gestiftet. Der Eigentümer, dem das Zeug ja weiterhin gehört, will ja sein Eigentum nicht dadurch beschädigt bekommen, dass der andere darüber verfügt. Und der andere, der darüber verfügt, möchte natürlich diese Verfügung möglichst für sich nutzen und hat deswegen immer gute Gründe, sich nicht unbedingt an die, entweder aus Fähigkeit oder aus Wollen, sich nicht unbedingt daran an das zu halten, was der Eigentümer von ihm als Produkt seiner Verwendung will. Das ist ein Gegensatz und dieser Gegensatz spielt sich, so wie die Dinge liegen, ja in der herrschenden Klasse weitgehend ab, also zwischen zwei Fraktionen von Bürgern, an denen der Staat sehr interessiert ist, nämlich den Bankern auf der einen Seite und den Industriellen auf der anderen. Und natürlich hat er da massenhaft Gegensätze zu regeln, nämlich Vorschriften darüber zu erlassen, was der Eigentümer gegenüber demjenigen darf, der jetzt über dieses sein Eigentum verfügt und was umgekehrt derjenige, der darüber verfügt, für Rechte und Pflichten gegenüber demjenigen hat, das über dessen Eigentum er verfügt. Da gibt es keine aus der Sache heraus sich ergebende Stelle, an denen sich diese beiden Interessen treffen. Treffen tun die sich in dem Moment, wo der Kreditvertrag unterschrieben wird, aber danach gehen sie sofort ganz schnell auseinander und treten im Gegensatz zueinander. Und deswegen ist das Verhältnis für sich eines, was nur dadurch überhaupt gangbar gemacht wird, dass der Staat vorschreibt, was wer dem anderen gegenüber darf. Also der erste Grund für Vorschriften in dieser Abteilung ist erstmal, dass dieses Verhältnis überhaupt geht. Es ist nicht eine zusätzliche Kontrolle, die das Verhältnis beschränkt oder es behindert, sondern das überhaupt dafür sorgt, dass dauerhafte, verlässliche Kreditbeziehungen überhaupt zustande kommen und haltbar sind. Und die sind kommen überhaupt nur zustande und sind überhaupt nur haltbar, weil die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien als Rechte vom Staat garantiert werden und einklagbar der Staat sich hinter beide Interessen steht und ihnen Erlaubnisse und Verbote zuteil werden lässt, bezogen auf ihre jeweilige Seite des Kreditgeschäfts. Also aus der Verfügung über Eigentum darf keine Verletzung des Eigentumsrechts werden und umgekehrt darf der Eigentümer nicht in unbilliger Weise von demjenigen, der darüber verfügt, Sachen verlangen, die dessen Interesse an der Verfügung grundsätzlich widersprechen. Das ist so ungefähr die Materie, die es da zu regeln gibt und die in den entsprechenden Paragraphen festgehalten wird. Es gibt ein Beispiel, an dem ich das exemplifizieren wollte. Das geht ganz einfach. Es gibt im Kreditwesengesetz eine Vorschrift, dass jeder, der ein Konto bei einer Bank hat, das Recht hat, sich das Geld, das auf diesem Konto liegt, in bar auszahlen zu lassen. Das ist eine sehr interessante Vorschrift, weil man denkt irgendwie, das ist ja doch wohl selbstverständlich, oder? Nein, überhaupt nicht. Der Staat geht ganz selbstverständlich davon aus, also er verbietet die Einrichtung von Kreditinstituten, bei denen das nicht der Fall ist. Und der Staat geht ganz selbstverständlich davon aus, dass findige Geschäftsleute auch auf die Idee kommen könnten, Konten einrichten zu lassen und sagen, ja, dein Geld siehst du nie wieder, aber du kriegst von mir immer wieder ein neues Zahlungsversprechen, du musst dir keine Sorgen machen. Nein, sagt der Staat, da so geht's nicht. Das ist und bleibt das Eigentum desjenigen, dem das Konto gehört, und deswegen hat er auch das Recht darüber, über dieses Eigentum in der Form zu verfügen, in der hierzulande das gültige Geld existiert. Also das erstmal zu eine so elementare Fassung dieses Aufsichtswesens. Und da merkt man übrigens auch, wie dieses Aufsichtswesen von dem spekulativen Charakter des Geschäfts ausgeht. Also ausgeht davon, dass die Bank selbstverständlich das Geld nicht hat, sondern damit ganz was anderes macht, während derjenige den Rechtsanspruch auf seinem Konto stehen hat, dass man sie also darauf festlegen muss, dass auch wenn das Geld ganz woanders hin verliehen ist, sie trotzdem dafür gerade stehen muss, dass es im Zweifelsfall auch in bar verfügbar ist. Und das Zweite, woran man sieht, dass es dem Staat überhaupt nicht um ein Verbot oder eine Beschränkung von Spekulation geht, das sieht man an den ganzen Vorschriften, die es gibt, wenn Kreditgeschäfte scheitern. Also wenn Unternehmen pleite gehen oder auch Banken pleite gehen, dann gibt es eine Masse von Vorschriften, die definieren, welche Rechtsansprüche wie viel gelten, welche Gläubiger vor welchen Gläubigern Zugriffsrechte und so weiter haben. Der Staat geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass immerzu irgendwelche Geschäfte scheitern und regelt halt die Frage, wer hat dann wie viel Schaden unter welchen Konditionen von diesem Scheitern zu tragen. Das ist erstmal die elementare Abteilung von Aufsicht und Kontrolle, die sich mit der Frage befasst, wie die konkurrierenden Interessen am Kredit, wie die so zusammenkommen, dass daraus haltbare, für beide Seiten nützliche Kreditverhältnisse werden. Die verhindern nicht Scheitern, sondern regeln sämtliche Verwendungsweisen des Kredits von beiden Seiten her bis hin eben auch zum Scheitern. Jetzt ist es ja so, um dann nochmal auf diese Sonderstellung der Bank zu rekurrieren, dass diese Verhältnisse insofern speziell sind, als das Geschäft der Bank ja nie bloß ihr Verhältnis zu ihren Gläubigern und ihr Verhältnis zu ihren Schuldnern betrifft, also nie bloß die Konkurrenzverhältnisse betrifft, in der die Bank selber unmittelbar zu ihren Geschäftspartnern steht, sondern sämtliche dieser Regelungen betreffen immer viel weitergehend die Wirkung solcher Kreditverhältnisse auf die gesamte, im Zweifelsfall vielleicht sogar auf die gesamte Wirtschaft. Und deswegen hat das Recht hier noch eine andere Materie zu regeln als die Definition von Konkurrenzbedingungen, sondern das Recht nimmt sich tatsächlich vor zu definieren, was eine Bank erlaubterweise tun darf, um sicherzustellen, dass ihre Geschäftspartner in sie Vertrauen haben können. Also ein Einlagensicherungsfonds ist von vornherein nicht bloß eine Regelung, die das Interesse der Bank abgleicht mit den Interessen ihrer Einleger. Es ist gleichzeitig immer schon eine Regelung, die darauf geht, welche gesamtwirtschaftlichen Folgen hat es, wenn eine Bank pleite geht, welche Wirkungen sollen verhindert werden, die dann eintreten könnten. Also denkt der Gesetzgeber, wenn er solche Vorschriften erlässt, immer nie bloß an das unmittelbare Konkurrenzverhältnis und Geschäft und die Geschäftsbeziehung, sondern denkt dabei immer gleich mit an die Wirkungen, die solche Geschäftsbeziehungen auf die grundsätzliche Stellung der Bank zum Wirtschaftsleben überhaupt hat. Ich will das mal in einem Beispiel erläutern, wie Vertrauensstiftung quasi zum Rechtsgut wird. Ein beliebtes Thema jetzt auch in der Krise, Eigenkapitalausstattung. Der Staat erlässt Vorschriften in der Frage, wie hoch muss das Eigenkapital einer Bank sein im Verhältnis zu ihrem Kreditvolumen. Und er schreibt sogar vor, welche Sorte Schuldtitel in dieses Eigenkapital eingestellt werden dürfen und welche nicht. Die ändern sich immer mal, diese Vorschriften, das ist aber eigentlich irrelevant. Dass er das überhaupt tut, ist das hier Interessante. Eine Eigenkapitalvorschrift geht prinzipiell auch schon wieder von der spekulativen Natur des Bankgeschäfts aus, als es von einem prinzipiellen Missverhältnis ausgeht zwischen den Summen, die die Banken an Kredit nehmen und vergeben und den Reserven, die sie dafür halten, mit denen sie quasi beweisen, dass sie zahlungsfähig sind. Die Bank selber hält Reserven, damit gibt sich die Staatsgewalt aber nicht zufrieden, sondern sie sagt, sie macht die Reserven zur Pflicht und definiert rechtlich deren Quantität und Qualität. Was macht er da eigentlich? Es ist eigentlich irreführend zu behaupten, dass er das Geschäft dadurch solider machen würde. Was er tatsächlich macht, ist, dass er eine allgemeine Konkurrenzbedingung fürs Geschäft definiert. Die allgemeine Konkurrenzbedingung heißt, das müssen jetzt alle Banken gleichermaßen. Er kennt also die Berechnung der Bank, die sagt, jede Reserve ist eine Kost, jede Reserve ist ein Geld, was gerade nicht zum weiteren Kreditvergeben verwendet werden kann. Je höher die Reserve, desto schlechter die Ausnutzung der Mittel, über die man hat, um mehr Geschäft zu machen. Je niedriger die Reserve, desto riskanter. Und Banken sollen durchaus miteinander in dieser Frage konkurrieren, aber die Konkurrenz soll eben nicht dazu führen, dass Banken unnötig, was unnötig ist, definiert dann wieder der Staat, unnötig das Verhältnis von Kreditvolumen und Reserve gegeneinander als Konkurrenzmittel in Anschlag bringen. Und insofern zieht er sowas wie eine Grundlinie ein und sagt so, das ist die feste Basis, von der aus ihr dann konkurrieren und spekulieren dürft. Enthebt die Reserve der Konkurrenz und stiftet damit ein Stück Vertrauen in das Bankgeschäft. Und das Zweite, was er macht, wenn er sagt, diese Papiere dürfen rein und andere nicht, ist, dass er rechtlich eine Unterscheidung zwischen guten und weniger guten Papieren trifft, also die Behauptung allen Ernstes wagt, wenn er es sagt im Gesetz, dann sind folgende Papiere solide und alle anderen gelten dann ab sofort als unsolide. Das darf man nicht mit einem sachlichen Urteil über den Gegenstand verwechseln, der dort beurteilt wird. Das hat mit der Frage, ob das wirklich stimmt oder nicht, erstmal gar nichts zu tun, sondern ist auch da, zielt auch da auf sowas wie eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn Banken sich an diese staatlichen Vorschriften halten, heißt es, dann ist quasi das, die Tatsache, dass sie das tun, ein Beweis für ihren Willen zum soliden Wirtschaften und damit ein Ausweis ihrer prinzipiellen Vertrauenswürdigkeit sowohl gegenüber ihren Gläubigern als auch gegenüber ihren Schuldnern. Insofern leistet diese staatliche Vorschriftenwesen schon etwas. Es trägt nämlich zur Vertrauensstiftung in das Bankgeschäft bei. Und ob das nun gerade das Beitragen zur Vertrauensstiftung ins Bankgeschäft, ob das nun gerade eine Schranke der Spekulation ist, darf höchstens bezweifelt werden. Weil je mehr Vertrauen in die Bank gesetzt wird, desto großfreier kann sie sich ja auf den Standpunkt stellen, dass sie dann ihren Kredit ruhig noch ein bisschen zusätzlich ausweiten kann. Das Eigentümliche an den staatlichen Vorschriften hier, das unterscheidet sie zum Beispiel von Vorschriften im Arbeitsrecht oder Ähnlichem, sind, dass diese Vorschriften erstens Konkurrenzbedingungen sind und dass sie zweitens auch als solche gemeint sind. Sind Definitionen dessen, bis wohin, mit welchen Mitteln Banken in der Frage der Ausnutzung ihrer spekulativen Möglichkeiten miteinander konkurrieren dürfen und sollen und ab wo der Staat befindet, dass diese Spekulation zu weit geht. Und die Banken stellen sich zu diesen Vorschriften auch ganz genau so, nämlich das sind Konkurrenzbedingungen und Mittel. Und deswegen, das ist ja auch im Zuge der Besprechung dieser Krise, was sagt der Frankl dazu, Schatten- und Zombie-Bankensystem. Darunter soll man sich ja diese Abteilung Bankgeschäft vorstellen, die eben außerhalb solcher staatlichen Regeln und Regulierungen stattgefunden hat und von der die Merkel jetzt sagt, die soll es in Zukunft nicht mehr geben, also blinde Flecken würde man nicht mehr zulassen. Ja, die Banken, klar, die stellen sich auf den Standpunkt, die staatlichen Vorschriften sind eine Sache. Schauen wir doch mal, was wir so etwas außerhalb dieser Vorschriften oder in großzügiger Interpretation dieser Vorschriften noch alles so an spekulativen Instrumenten entwickeln können. Das tun sie dann auch. Und der Staat steht gar nicht so dazu, wie er übrigens sonst in anderen Abteilungen dazu steht, wenn Leute gegen seine Gesetze verstoßen, dass er sagen würde, das dürfen die auf gar keinen Fall. Sondern er schaut sich das an, was die machen und sagen, einerseits Finanzmarktinnovation nicht schlecht, neue Geschäftsbedingungen. Andererseits riskant, schauen wir mal. Und die Schlussfolgerung heißt, das müssen wir regulieren. Und dieses, das müssen wir regulieren, heißt, man braucht ein neues Gesetz, wo dann wieder für die nächste Finanzmarktinnovation drin steht, was davon erlaubt ist, was davon verboten ist, welche Institute sie machen dürfen.